Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Es wird einmal so sein. Aber zunächst leben wir nicht in dieser wunderbaren Dimension der Zukunft, die hier beschrieben wird. Zunächst leben wir in der Gegenwart. Und es soll keiner sagen, diese Gegenwart wäre für Christen kein Stress. Gerade in dieser Zeit vor Weihnachten. Da übt der Kindergottesdienst, so wie jetzt auch gerade, für ein Anspiel. Da ist der Weihnachtsmarkt, so wie jetzt auch gerade, mit Außeneinsätzen beim Kerzenziehen und Kreppbacken. Und ich persönlich bin in dieser Zeit komischerweise häufiger dran mit Predigen oder Andacht machen. Manche backen, manche überlegen krampfhaft, was soll ich bloß zu Weihnachten schenken? Kennt ihr alles, ja? Oder kennt ihr alles nicht? Gott sei Dank. Für viele ist diese Adventszeit eine terminlich überaus gefüllte, eine anstrengende Zeit. Elternabende, Weihnachtsfeiern. Es gibt also manchmal erstaunlich viele Termine, die so ein einzelner Mensch wahrnehmen muss. Und der Blick ist meist ganz auf die Festtage um den 24. Dezember herum gerichtet. Und man hat ja noch viel zu richten für die Feiertage. Sie sollen möglichst schön werden, entspannt und fröhlich. Lacht nicht, ist doch so. Das ist die Weisheit derer, die die Erfahrung gemacht haben, dass das nicht so einfach ist. Aber eigentlich geht es ja darum, man möchte eigentlich diesen Frieden spüren. Diesen Frieden von Weihnachten, den die Engel einst bei der Geburt Jesu im Stall von Bethlehem verkündet haben. Es soll große Freude sein. Auch in unserem Leben, auch bei uns in den Familien. So viel zu Weihnachten. Aber unser Predigttext heute lenkt unseren Blick zwar auf Weihnachten hin, aber auch weit über Weihnachten hinaus. Fangen wir an mit dem Wesentlichen. Seht, da ist euer Gott, er kommt. Seht, da ist euer Gott, er kommt. Seht, manchmal müssen wir zum Sehen aufgefordert werden. Manchmal sind wir blind für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Manchmal geht uns ganz anderes durch den Kopf. Weihnachtsstress kann auch blind machen. Ganz zu schweigen von den Leuchtreklamen und Werbeslogans für so ganz unentbehrliche Sachen, die man unbedingt noch kaufen muss. Jemand hat mal gesagt, Weihnachten wird nicht unterm Baum entschieden. Ich weiß nicht, wer es war, aber ich finde den Satz klasse. Blind für das Wesentliche aber können wir durch viel schwerwiegendere Dinge werden. Zahnschmerzen. Ein ganz kleiner Punkt, der wehtut, aber das ganze Leben konzentriert sich auf den Zahn. Alles andere wird auf einmal ganz unwichtig. Und so ähnlich ist auch dieser Text gemeint. Blind können wir werden durch schlimme Erfahrungen mit geliebten Menschen. Eine niederschmetternde Krankheitsdiagnose lässt die ganze Familie in Traurigkeit erstarren. Ein Brief mit der Kündigung des Arbeitsplatzes zerstört den Lebenstraum. Die Trennung vom Ehepartner hinterlässt schmerzvolle Spuren bei einem selbst und den Kindern. Und die Katastrophenmeldungen in der ganzen Welt reißen nicht ab. Ich finde immer, Weihnachten häuft sich sowas. Ich weiß gar nicht warum, aber es ist oft so. Und diese Katastrophenmeldungen lassen erahnen, wie gefährdet das Leben auf unserem Planeten ist. Wir leben nicht in Sicherheit. Und darum dieser Aufruf. Seht. Seht in die Adventshektik hinein wie ein Posaunenton. Das soll uns aufschrecken aus unserer Traurigkeit, aus unserer Lethargie oder der Hektik, in der wir leben, aufwachen, hinschauen, den Blick ganz neu ausrichten. Augen auf, schaut hin. Ganz häufig hören wir, dass uns ein wenig Stille in der Adventszeit ganz gut tut. Auch gestern auf der Weihnachtsmarkteröffnung haben wir das wieder gehört. Da hat jeder so seine Rituale. Manche backen mit den Kindern Plätzchen, manche basteln Weihnachtsgeschenke. Ja, ich weiß, mit Kindern Plätzchen backen ist nicht unbedingt was Stilles. Aber es unterbricht manchmal so die Hektik, das meine ich so damit. Manchmal kann es auch ein Gottesdienst sein, wo ich nichts anderes tun darf, als da zu sein. einfach nur zuzuhören, bei Gott sein. Vielleicht setze ich mich auch mal vor einen CD-Spieler und höre mir Musik an. Das wäre so meins. Vielleicht bummle ich mal in aller Ruhe über einen Weihnachtsmarkt, ohne groß an Geschenke zu denken, einfach nur um sich zu freuen. Und ich persönlich habe empfunden bei der Vorbereitung dieser Predigt, es war eine gute Zeit, mal den Schalter umzulegen. Seht auf Gott, um den geht es ja. Und in der Adventszeit ganz besonders. Kleiner Prinz kennt ihr alle, wahrscheinlich kennt ihr es alle. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Seht auf Gott mit dem Herzen. Um gut sehen zu können, muss man mit dem Herzen schauen. Und das funktioniert nur, wenn man sich Zeit nimmt, wenn man mal zur Ruhe findet. Und dazu soll eben auch dieser Gottesdienst heute Morgen dienen, um uns ein wenig zur Ruhe zu bringen, um unseren Blick neu auszurichten. Seht. Seht, da ist euer Gott, er kommt. Jesaja hat das gesagt und er hat das Volk Israel damals gemeint. Das war der Empfänger seiner Botschaft auf Gott. Und wir Christen, wir feiern 2700 Jahre danach Advent, was ja auch nichts anderes bedeutet letztendlich als seht auf Gott, wartet auf Gott, er kommt, weil wir uns an das Kommen Gottes in Christus erinnern. Der erste Advent ist für uns Christen erfolgt, als Jesus Mensch wurde, vor 2000 Jahren im Stall von Bethlehem. Gott ist gekommen, wie einer von uns, als Kind, in Windeln gewickelt. Er kam in ärmlichen Verhältnissen zur Welt, begrüßt von den Außenseitern der Gesellschaft und verfolgt von den Mächtigen seiner Zeit. Abgelehnt von den Frommen und aufgenommen von vielen, die sich an seinen Worten und Taten aufrichten konnten. Einer hat Jesus ganz genau beobachtet in seiner Zeit, das war Johannes der Täufer. Er hat sich lange Zeit aus dem Gefängnis sogar heraus noch angeschaut, was Jesus sagte und wie er lebte. Und dann war er eigentlich im Bilde, als er zu Jesus sandte mit der Frage, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und was hat Jesus geantwortet? Er hat geantwortet mit unserem Predigttext. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das war ein Zusatz. Also Jesus kannte sein Altes Testament und er hat es hier an dieser Stelle zitiert. Unseren Predigttext von heute. Mit dem Kommen Gottes in diese Welt, heißt das im Klartext, hat sich unsere Welt verändert. Und wir heute, hat sich in unserer Welt etwas verändert durch Gott? Ich denke ja. Wenn wir genau hinschauen, hat sich eine Menge verändert. Zum Beispiel, dass Blinde sehen und Lahme gehen können. Das muss jetzt nicht so mysteriös durch Speichel und Staub passieren. Das kann auch ganz einfach sein. Die Christoffel-Blinden-Mission operiert Leute und sie können wieder sehen. Wir können dazu beitragen durch unsere Spenden. Menschen, die durch Minen eine ihrer Extremitäten verloren haben, bekommen durch Christen finanzierte Orthopädie-Prothesen und können wieder laufen. Wir haben heute Morgen eine Kollekte eingelegt und auf dem Weihnachtsmarkt wollen wir das Geld dafür einnehmen, dass Menschen in Afrika eine Ausbildung erhalten, dass sie eine Schulbildung erhalten und damit eine Perspektive in ihrem Leben haben, dass sie sich selber versorgen können. Und Menschen erkennen auch heute noch in Jesus den Heiland und sehen ihr Leben plötzlich in einem ganz anderen Licht. Oder kommen eben in Bewegung, weil sie in Jesus die Kraftquelle gefunden haben, die sie anzapfen können. Das sind lauter Beispiele dafür, wie das Kommen Gottes in Christus etwas verändert hat und auch heute noch verändert. Und jeder von uns könnte ganz bestimmt etwas aus seinem Leben dazu beitragen, was er persönlich erlebt hat. Dann ist es aber in unserem Predigttext, wie bei vielen Prophezeiungen häufig der Fall, dass es auch noch eine zweite Perspektive gibt. Nicht nur die unmittelbare für das Volk Gottes im Alten Bund, sondern auch eine für uns Nachgeborene im Neuen Bund. Da geht es dann um den zweiten Advent Gottes. Und aus christlicher Sicht wird das die Wiederkunft Jesu sein. Und das ist mir persönlich ganz wichtig geworden in meinem Leben. Welche Hoffnung haben da die, die glauben dürfen? Jesus hat selbst davon gesprochen, wie uns die Evangelisten des Neuen Testaments berichten. Und in Lukas 21, 25 bis 28 heißt es, und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist eine Perspektive, die nur wir haben als Menschen, die das glauben dürfen, dass Christus wiederkommt. Seht auf, Kopf hoch, Gott kommt. Euer Erlöser wird endgültig als Sieger kommen, alle Knie werden sich vor ihm beugen müssen. Auch hier wieder, immer wieder, seht auf. Gott wird vollenden, was er mit der Menschwerdung Jesu, die wir am 24. Dezember feiern, begonnen hat. Wie ist denn das? Haben sich bei uns die Schwerpunkte verlagert? Können wir mit einem kleinen Kind in der Krippe und mit Geschenken mehr anfangen als mit der Wiederkunft Christi? Lassen wir uns von der Botschaft Jesajas herausfordern, über das Weihnachtsfest hinauszuschauen? Haben wir den zweiten Advent Jesu im Blick? Lassen wir uns heute Morgen aufrufen auf den wiederkommenden Christus und die Neuschöpfung der Welt am Ende der Zeiten zu schauen? Ich denke, es lohnt sich, sich mal wieder mit der Offenbarung des Johannes zu beschäftigen. Denn sie richtet unseren Blick auf den Sieger der Weltgeschichte. Manchmal kann man ja die Offenbarung so lesen, dass es einen deprimiert, was da so alles auf uns zukommt und ja, welche Mächte zunächst erstmal die Oberhand zu behalten scheinen. Aber letztendlich geht es immer darum, dass Jesus der Sieger ist und er wird wiederkommen. Im Himmel wird schon gefeiert, steht da. Da wird schon gelobt und das kräftig. Wer das nicht glaubt, der soll mal Offenbarung 4 und 5 lesen. Ich lese mal einen Abschnitt aus Offenbarung. Was ist das? Jetzt kann ich es nicht lesen. Nö. 21, sorry. Offenbarung 21. Meine Handschrift. Konnten meine Lehrer auch nie lesen. Offenbarung 21. Ja. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind verschwunden und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt Jerusalem, sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Dann hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, sieh doch, Gottes Wohnung bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz, denn was früher war, ist vergangen. Und das geht noch ein ganzes Stück so weiter. Das Ende des Bösen, das lernen wir daraus, das Ende des Bösen und seiner Vasallen, das ist nahe. Gott kommt, um Vergeltung zu üben. Er lässt die nicht im Stich, die sich ihm anvertraut haben. Schauen wir in die letzten beiden Kapitel des Neuen Testaments, Offenbarung 21 und 22. Denn da genau entdecken wir, dass die Ankündigungen, die in Jesaja 35 gemacht worden sind, erfüllt werden. Gott schafft dem Menschen einen Lebensraum, der frei ist von Krankheit, Leiden, Ungerechtigkeit und Ausbeutung. Einen Lebensraum, der gebahnt ist vom Heil Gottes, von sauberen Flüssen und Bäumen, die monatlich Frucht tragen. Einen Lebensraum, in dem Mensch und Tier in Eintracht bei und miteinander leben. Das wird, und das ist das Größte für mich, das wird ein Leben in der ungetrübten Gemeinschaft mit dem Schöpfer sein. Das Leben kennt dann keinen Tod mehr und ist frei von Bosheit und Sünde. ein Traum. Während Jesaja von der Heimkehr der ins babylonische Exil Verbannten spricht als der nahen Zukunft, die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen, sehen wir als Christen über den Horizont hinaus, nämlich auf das neue Jerusalem, die neue Stadt Gottes. Sie ist Abbild für die ungestörte Gemeinschaft mit Gott. Und wir lassen uns als Christen schon jetzt hineinnehmen in das Lob Gottes und die Freude über die in Christus erlangte Erlösung. Wir preisen hier schon in aller Schwachheit das Kommen Gottes und das Schmerz und Seufzen entfliehen, aber ewige Freude über unserem Haupte sein und Freude und Wonne uns ergreifen werden. Habe ich nicht formuliert, ist so zitiert. So schreibt das der Jesaja. Ja, das ist eine Aufforderung an uns alle, das sich mal bewusst zu machen und aus dieser Sicherheit, die das schafft, finde ich, herauszuleben. Wir können uns aber auch helfen, einander helfen, dass wir das so sehen können. Der Blick auf das Kommen Gottes hilft uns, unseren Alltag besser bewältigen zu können. Denn wir leben in der Spannung zwischen dem, was seit Jesus schon jetzt als Reich Gottes sichtbar geworden ist, und dem noch nicht, was nach der Vollendung sein wird. Wir erleben eben immer wieder noch Anforderungen, Anfechtungen und Anfeindungen, die uns müde machen, ins Wanken bringen und entmutigen. Ich habe angefangen mit Hektik. Das ist ein Punkt. Dann geht's aber weiter. Ich habe das schon mal genannt. Der ganze Trubel um Weihnachten erstarrt, sobald eine Krankheitsdiagnose oder die Nachricht von einer bevorstehenden Arbeitslosigkeit wie eine Bombe einschlägt. Umweltkatastrophen, Weihnachten 2006 in Indonesien. Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, auch in dieser Zeit. Ganz viele Menschen haben auf einmal alles verloren, was sie investiert hatten. Hatten so das Gefühl, jetzt ist alles, was wir zurückgelegt haben, verschwunden. Und wir ahnen damit, wie verletzlich und verwundbar wir eigentlich sind. Die ganze Sicherheit verschwindet. Wir ahnen, dass unser Leben gefährdet ist. Weltpolitische Irritationen, Menschenrechtsverletzungen, Kriege, strahlenverseuchte Landstriche, Umweltkatastrophen bedrohen uns ganz konkret. Die Experten, das hat man auf dieser Klimakonferenz, die jetzt zu Ende gegangen ist, mal wieder ganz deutlich gesehen, sind sich selten einig, wie sie diesen bedrohlichen Szenarien begegnen können. Da geht es um Geld, da geht es um Vernunft, da geht es um Einschränkungen und alles zusammen lässt sich eigentlich selten unter einen Hut bringen. Jeder kocht sein Süppchen. Und jeder Lösungsansatz beschert oft neue Probleme. Und machen wir uns gar nichts vor, für vieles davon sind wir auch selber verantwortlich. Wir sind, das entdecken wir recht bald, manchmal selbst Werkzeuge des Bösen. Ob wir das wollen oder nicht, werden wir schuldig. Und so verstärkt sich die Macht des Bösen, die Leben behindert. Wir leben in einer bedrohten Welt. Nur fragt sich, ist es das, worauf wir schauen sollen? Ist es das, worauf wir unseren Blick richten wollen? Allein auf die vielerlei Arten von Krisen oder auch das angekündigte Kommen Gottes? Ist das nicht eine sehr viel bessere Perspektive? Jesajas Heilsankündigungen fordert uns heraus, auf Gottes Macht zu schauen und ihr zu trauen. Wenn wir das tun, können wir einander trösten und stärken. Macht die erschlafften Hände wieder stark, heißt es im Text. Die zitternden Knie wieder fest. Ruft den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut. Habt keine Angst, dort kommt euer Gott. Er selber kommt, er will euch befreien. Er übt Vergeltung an euren Feinden. Ihr braucht das gar nicht selbst zu machen. Gott hat das in seiner Hand. Gott, das lernen wir daraus, Gott lässt die Seinen, er lässt seine Welt nicht im Stich. Es gibt eine Erneuerung des Himmels und der Erde. Und im Horizont der Erneuerung von Himmel und Erde geschehen auch heute noch, wie zu Jesu Zeiten, Zeichen des Heils und der Heilung. Es gibt auch heute schon genügend Grund zur Freude, trotz vielerlei Leides. Die Frage ist nur, ob wir das sehen können. Wir haben hier in diesen Gottesdiensten schon eine ganze Menge Zeugnisse gehört. Erlebnisse von Menschen, die sie mit Gott gemacht haben, die das beweisen, Gott lebt. Gott lässt uns nicht im Stich. Gott ist derjenige, der letztendlich auch wunderbare Dinge tun kann. Und es sind solche Beispiele von Gottes Wirken, die uns Mut machen sollen. Die zeigen, dass die prophetischen Ankündigungen keine Vertröstung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag sind. Ganz häufig wird das ja so gelesen. Nach dem Motto, nehmt hier alles klaglos hin, damit ihr ja in der Zukunft dann irgendwann in der Seligkeit seid. Darum geht's gar nicht. Gott lebt auch schon mit uns in dieser Gegenwart. Das können wir wirklich bezeugen. Er gibt den Heiligen Geist jetzt schon, der uns als Beistand und Tröster begleitet, der uns durch schlimme Zeiten trägt, egal ob das nun diese erwähnten Dinge sind oder ja irgendetwas, was uns bedrückt, bis hin zu Zahnschmerzen. Der Geist erinnert uns immer wieder an das in Christus begonnene Heilswerk Gottes. Er weitet unseren Blick, alle eure Sorgen werft auf ihn. Mit den Worten des Jesaja ausgedrückt heißt das die Heimkehr zu Gott. Voller Jubel im Herzen. Wieder falsch gelesen. Voller Jubel im Herzen. Mit Augen, aus denen grenzenloses Glück strahlt. Mit einer verbleibenden Freude und Fröhlichkeit. Weil Sorgen und Seufzen für immer vorbei sind. Der heutige zweite Advent weitet unseren Blick hin auf die Vollendung des Reiches Gottes. Dann, wenn alles wirklich hundertprozentig in Ordnung sein wird. Ein wunderbares Zitat von unserem früheren Bundespräsidenten Gustav Heinemann, einer der besten, die wir hatten, finde ich. Der hat einmal gesagt, die Herren dieser Welt kommen und gehen. Unser Herr kommt. In dieser Gewissheit dürfen wir leben. Amen.